Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute den dritten Advent feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir so auf dich warten, dass wir diese Zeit hier nutzen, um uns auf dich zu besinnen, darauf, dass du gekommen bist zu uns, Mensch wurdest, ganz klein wurdest. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, Herr. Ich bringe dir meine Predigt, was ich vorbereitet habe, viele menschliche Gedanken, aber ich bete, dass es letztlich deine Gedanken sind auch und dass das, was ich vorbereitet habe, uns berührt, uns verändert und stärkt, letztlich, weil es eben aus deinem Wort heraus ist. Amen. Ja, ich habe es mir heute ein bisschen leicht gemacht mit dem Predigtthema. Mir fiel eigentlich gar nicht so richtig ein und dann habe ich mal geschaut, was die evangelische Kirche in Deutschland heute predigt. Und das ist eben der heutige Predigttext. Also falls ihr denkt, ich habe irgendwelche Hintergedanken gehabt bei diesem Ding, richtet nicht, das ist nicht der Fall, sondern das war vorgegeben. Und ich habe dann erst gedacht, es hat nichts mit Weihnachten eigentlich zu tun, es ist nicht Klinglöckchen, Klingelingeling, da kommt kein Esel und kein Ochs daher und auch die drei Weisen sind da irgendwie nicht so richtig in der Nähe. Und ich wollte es auch schon wieder irgendwie wegpacken und ein anderes Predigtthema nehmen, aber dann hat es mich doch irgendwie so gepackt und ich habe mich da so festgehakt und dann kann ich da auch irgendwie nicht loslassen. Aber ganz am Ende von der Predigtvorbereitung kam ich dann doch so in Weihnachtsstimmung. Nicht, weil ich irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt war zwischendurch und Glühwein getrunken habe, sondern weil tatsächlich der Text irgendwie dann so zu mir gesprochen hat, dass ich dachte, ja, ich freue mich, dass Jesus wiederkommt, dass wir jetzt in der Adventszeit sind. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Also ich werde nicht nur vom Richten jetzt sprechen, sondern ich werde eben auch noch heute auf den dritten Advent zu sprechen kommen und das ist ein bisschen schön wert auch. Ich lese einfach jetzt mal den Text vor aus dem 1. Korintherbrief 4, 1 bis 5. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Soweit der Predigttext. Ich finde, so auf dem ersten Blick kann man hier relativ eigentlich überhaupt nichts verstehen. Es ist irgendwie anscheinend eine Situation, da wird jemand verurteilt oder über jemanden wird geurteilt und dem ist das offenbar relativ egal. Soweit, so ungefähr. Also wir brauchen ein bisschen Vorgeschichte, um was es eigentlich geht. Der 1. Korintherbrief ist ja von Paulus geschrieben worden und es geht hier natürlich um Paulus. Paulus war ja ein sehr reiselustiger Apostel, so wie einst Papst Johannes Paul II. Sozusagen. Und er bereiste alle Länder und kam irgendwann auch nach Korinth. Und dort hat er Menschen das Evangelium gebracht. Er hat die Menschen von Jesus Christus erzählt. Aber er hat es nicht mit rhetorischer Überzeugungskraft getan oder mit vielen weisen Worten. Damals gab es halt so eine Art Propheten, die sind so Philosophen, die sind so herumgegangen und haben halt irgendwie versucht, so mittels rhetorischer Kunst Leute halt von ihrer Meinung zu überzeugen. Aber genau das hat er eben halt nicht gemacht. Er schreibt, das liest man so in den ersten Kapiteln von dem Brief, er kam in Schwachheit, er hatte sogar Angst, er hat gezittert. Und er schreibt dann auch, und deswegen eben, weil ich eben nicht wollte, dass ihr denkt, das Evangelium sei toll, weil jetzt eben ein Paulus vor einem steht, der einen so überzeugt, sondern er hat gesagt, ich möchte eben halt gerade nicht so auftreten, sondern ihr solltet eben halt die Kraft des Evangeliums zu spüren bekommen. Es sollte nicht um mich gehen, sondern es sollte um die Kraft des Evangeliums gehen. Und tatsächlich haben sich Menschen bekehrt und es ist eine Gemeinde entstanden in Korinth, so weit, so gut. Und irgendwann ist aber Paulus wieder gegangen und dann kam jemand anderes mit Namen Apollos. ein Kollege von Paulus. Und Apollos, heißt es in der Bibel, war ein sehr gewandter Redner. Also der konnte halt anscheinend Leute wirklich halt so gut überzeugen. Der konnte gut reden. Und keine Ahnung, wie er ausgesehen hat. Vielleicht war es auch ein ganz stattlicher. Weiß nicht, Apollos klingt so vom Namen her irgendwie schon so wie Apollos, der da vor einem steht und was erzählt. Und dann kam noch wahrscheinlich irgendwann auch noch sogar Petrus vorbei. Also Petrus, der Petrus in die Gemeinde. Und das war auch noch alles soweit okay, aber dann erfuhr Paulus, also um irgendwie drei Ecken, dass sich Lager gebildet haben. Die einen in der Gemeinde hielten dann zu Paulus und die anderen hielten zu Petrus und die dritten irgendwie zu Apollos. Und deswegen schreibt Paulus hier, ihr sollt es nicht auf irgendwie ein Podest stellen, es geht irgendwie nicht um Personen, sondern wir sind einfach nur Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Verwalter der Geheimnisse Gottes klingt ein bisschen geheimnisvoll irgendwie auf dem ersten Blick und ich habe mal so geschaut und Paulus benutzt dieses Wort, diesen Begriff Geheimnis an mehreren Stellen in seinen Briefen und wahrscheinlich ist einfach nur gemeint, dass das Geheimnis, das eben halt Jesus Christus auch jetzt nicht nur zu den Juden gekommen ist, sondern auch zu den Heiden gekommen ist, um sie zu erretten, jetzt offenbar geworden. Früher wusste das keiner zur Zeit des Alten Testaments, aber jetzt in der Zeit des Neuen Testaments ist dieses Geheimnis offenbar geworden. Und Paulus Auftrag ist einfach eben halt als Verwalter sozusagen eben halt dieses Evangelium den Menschen zu bringen und besonders den Heiden. Mir geht es jetzt aber halt in meiner Predigt nicht so sehr darum, um diesen Konflikt, diese verschiedenen Lager, die sich da gebildet haben, sondern mir geht es um die Antwort, die Paulus den Korinthern gibt. Das Erste, was er den Korinthern sagt, ist: Verurteilt mich nicht. Zunächst ist es ja so, dass hier nur vom Beurteilen die Rede ist. Aber dann ganz am Ende kommt irgendwie halt heraus, was die Korinther tatsächlich getan haben. Sie verurteilten Paulus. So heißt es hier in Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Dieses bis der Herr kommt ist ein Hinweis auf das sozusagen das jüngste Gericht, wie wir das so halt unter diesem Begriff kennen. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwann Gott eine neue Welt erschaffen wird und es wird ihm ein Gericht geben und dann werden, also ich weiß nicht, wie man sich das so genau vorzustellen hat, aber keine Ahnung, ich habe immer so das Bild, stehe dann irgendwie halt vor Gott und dann wird irgendwie das Buch des Lebens aufgeklappt und Gott wird irgendwie halt das beurteilen, was ich getan habe und dann wird irgendwie entschieden werden, wo ich in Ewigkeit leben werde, ob mit oder ohne Gott. Also das ist eben halt dieser Tag, wenn der Herr kommt. Und die Korinther taten also offenbar halt dies. Sie beurteilten nicht nur irgendwie halt Paulus Person, sondern irgendwie kamen sie im Laufe der Zeit offenbar dazu, über dieses Beurteilen letztlich Paulus zu verurteilen, schon irgendwie vorwegzunehmen, was mit Paulus geschehen wird, schon über seinen Glauben zu urteilen. Und damit verließen sie tatsächlich halt sozusagen ihren Aufgabenbereich, ihren Zuständigkeitsbereich. Einmal hat Jesus eine Geschichte erzählt, beziehungsweise im Neuen Testament ist eine Geschichte niedergeschrieben, wo Pharisäer und Schriftgelehrte eine Ehebrecherin zu Jesus schleppen und Jesus auf die Probe stellen wollen. Also sie gehen nicht zu Jesus, um irgendwie halt irgendwas Gutes von ihm zu erwarten, sondern eigentlich hatten sie gehofft, dass er entgegen ihrer Gesetze sprechen würde. Und sie brachten halt wie diese Ehebrecherin zu Jesus und sagten: Guck mal, Jesus, diese Frau hat die Ehe gebrochen. Anscheinend ist sie auf frischer Tat ertappt worden. Was würdest du tun? Das Gesetz des Mose sagt, sie hat die Todesstrafe verdient. Was würdest du tun? Und Jesus antwortet erstmal überhaupt nichts, sondern kniet sich nieder, schreibt irgendwas in den Sand. Und die Leute warten auf eine Antwort und sie kommt aber zunächst nicht. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen verließ dann die Szenerie. Und am Ende fragt Jesus die Ehebrecherin, ist denn keiner da, der dich verurteilt? Und sie sagt, nein, niemand. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, warum wurde sie eigentlich nicht verurteilt? Meine Antwort eigentlich ist, ich weiß es nicht. Laut Gesetz, ich habe nochmal nachgeschaut extra, im 5. Mose 22,22 steht das klar drin, jemand, der Ehebruch begangen hat, verdient die Todesstrafe offenbar durch Steinigung. So war das in der damaligen Zeit. Warum also wurde sie nicht verurteilt? Ich weiß es nicht, aber ich denke, ich muss es auch nicht wissen. Ich bin nicht der Richter. Und ich glaube, das, was Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten klar machen wollte in der Situation ist, ihr seid nicht der Richter. Jesus sagte einmal, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie können Sünder einen Sünder verurteilen? Mit welchem Recht? In dem Beispiel von Jesus, gerade jemand, der einen fetten Balken in seinem Auge hat, möchte irgendwie über jemanden urteilen, der einen kleinen Splitter im Auge hat. Jetzt muss ich einmal hier in meine Unterlagen reinschauen. Also, ich habe mich eben gefragt, warum wurde die Frau nicht verurteilt? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass aber Gott ihr Richter ist. Das heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Also vielleicht hat in diesem Augenblick Gott in ihr Herz hineingeschaut und gesehen, sie tut Buße, ihr tut es leid. Und Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott. Und hat ihr verziehen. Also um die Situation so auf meine Lebenssituation herunterzubrechen, muss ich sagen, also ich stehe nicht unbedingt so in Gefahr, irgendwie eine Ehebrecherin oder sowas vor jemanden irgendwie zu zehren und das Todesurteil zu verlangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es geht sowieso nicht in Deutschland von der Rechtsprechung her. Man würde mich eher für bekloppt halten. Das tue ich also auf keinen Fall. Von daher denke ich mal, bin ich irgendwie gut raus, oder? Und ich habe da mal drüber nachgedacht, über dieses Urteilen oder Verurteilen. Und mir geht es ganz oft so, dass ich Menschen, wenn ich sie irgendwie kennenlerne, ganz schnell in eine Schublade packe. Also das ist ja auch was Normales. Also wir beurteilen ja auch, denke ich, im Laufe unseres normalen Tages halt ganz viele Situationen. Wenn ich Auto fahre, ich muss ganz viel beurteilen. Und Gefahren abwägen und so weiter. Und wenn ich Menschen begegne, dann sehe ich sie und dann beurteile ich sie. Das ist ja auch etwas Vernünftiges. Ich meine, ich möchte ja auch irgendwie der Person begegnen und entsprechend halt mit der Person reden, je nachdem, wer das ist. Also ich beurteile ganz oft. Aber ich glaube, wir Christen sollten aufpassen, wenn wir merken, dass wir Menschen in einer Schublade irgendwie drin lassen. Wenn wir sie sozusagen vorverurteilen, wenn die aus der Schublade nicht mehr rauskommen, wenn ich sage, der ist doof und bleibt doof. Also wir haben zum Beispiel ganz nette Nachbarn. Wir wohnen in so einem Mehrfamilienhaus, so mit zwei Mietwohnungen nebeneinander, so dreistöckig. So halt sehr viele Nachbarn eben da und wir kommen mit den meisten auch ganz gut klar, bis auf Nachbarn ganz oben rechts, die sind heute nicht hier. Ich habe extra mal geguckt, also hätte auch ein Wunder passieren können, die sind heute hier, die sind nicht hier. Wie es halt so ist, irgendwie, wir kommen mit denen nicht klar. Vom ersten Augenblick war es an irgendwie sowas wie, die mögen uns nicht und wir irgendwie mögen sie nicht. Also wir lassen ständig das Licht an draußen und solche Sachen halt, naja. Und immer wenn ich sie jetzt halt sehe, denke ich mir, oh, ich grüße sie und überhaupt. Und sie sehen schon so aus wie so eine wandelnde Anklage, habe ich immer das Gefühl. Aber wisst ihr, ich möchte ja nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Ich möchte irgendwie nicht diesen Menschen so begegnen, so mit dieser inneren Einstellung, zwar guten Tag zu sagen und zu lächeln und zu denken, oh, jetzt bin ich aber froh, dass ich mit denen nichts weiter zu tun habe, sondern ich weiß doch gar nicht, Gott sieht doch ihr Herz an. Ich weiß doch gar nicht, was mit denen war, warum die vielleicht so geworden sind. Vielleicht ist es auch nur mein eigener Tick, dass ich denke, die sind irgendwie so komisch. Andere kommen mit denen gut klar. Habe ich schon festgestellt, kann ich nicht verstehen, aber... Nein, aber... Also versteht ihr, das sind so die Situationen, wo ich selber merke, da komme ich irgendwie an meine Grenzen, da davor verurteile ich und da möchte ich nicht bleiben an diesem Punkt. Und noch etwas zu dem Thema. Ihr habt jetzt hier keine Bibel irgendwie zur Hand, das heißt, ihr könnt jetzt gar nicht noch mal ein bisschen weiterlesen. Wenn ihr das tun würdet, könnt ihr das gerne mal zu Hause machen und im nächsten Kapitel, im Kapitel 5, einmal schauen. Da findet ihr dann eine Begebenheit, wo Paulus genau das macht, was er den Korinthern hier sagt, sollen sie nicht tun. Sie sollen ja nicht verurteilen. Kapitel 5 gibt es eine Situation, also die Korinther hatten offenbar irgendwie ein Problem damit. Auf der einen Seite verurteilten sie zwar hier den Paulus, auf der anderen Seite hatten sie in ihrer Gemeinde jemanden, der mit seiner Stiefmutter offenbar eine sexuelle Beziehung hatte. Und das war, habe ich mal nachgelesen, sogar in der heidnischen griechischen Welt eigentlich ein No-Go. Das ging nicht. Aber sie haben das einfach so gelassen. Der Mann lebte eben halt in der Gemeinde und offenbar waren sie irgendwie auch noch, wenn man das im Zusammenhang liest, stolz darauf, diese Freiheit irgendwie sich zu gönnen, so zu leben. Und Paulus sagt, nein, auch wenn ich nicht körperlich anwesend bin, so habe ich doch in der Abwesenheit mein Urteil über diesen Menschen gesprochen. Er muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das sind ganz harte Worte. Aber, und das ist eben dieses Aber, das ist der große Unterschied, er wurde ausgeschlossen, nicht um ihn letztlich zu verurteilen, sondern wenn man das eben halt liest, damit er eben am Tag des Herrn gerettet wird. Das war die Hoffnung. Es war also keine letztgültige Verurteilung, sondern es war mehr eine Maßnahme, wo Paulus gemerkt hat, das schadet der Gemeinde, hier muss eingegriffen werden und diese Person muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, aber nicht als letztgültiges Urteil, sondern in der Hoffnung, dass diese Person wieder umkehrt. Und wenn man den zweiten Korintherbrief liest, da ist von einer Person die Rede, wo es heißt, so nehmt doch diese Person wieder in die Gemeinde auf. Ist nicht klar, ob es dieselbe Person ist, aber man könnte es annehmen. Auf jeden Fall war das halt sozusagen die Maßgabe von Gott, von Paulus, die Hoffnung, dass dieser Mensch eben zur Besinnung kommt und wieder umkehrt. Also auf der einen Seite brauchen wir ein gesundes Urteilsvermögen, auch in der Gemeinde. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber eben nicht verurteilen, weil wir nicht die Richter sind. Das Zweite, mein zweiter Punkt, habe ich mal überschrieben mit "Lass die Leute doch reden". Zweitens dürfen wir uns gerne mal von den Urteilen anderer Menschen lösen. Ich lese noch einmal die ersten 4 Verse vor. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Paulus hört Also in Klammern, anscheinend hat es ja 2000 Jahren nichts daran verändert, dass wenn man etwas über seine Person hört, das nicht unbedingt immer direkt hört, sondern indirekt hört. Also Paulus hört von dem abschätzigen Urteil der Korinther über seine Person und kommt zu dem Schluss, im Großen und Ganzen, mir doch egal. Ist mir egal. Ich bin Diener Christi, mein Job ist es, Menschen, besonders Heiden, das Evangelium zu bringen. Habe ich das getan oder nicht? Ja, ich habe es getan. Also von meiner Seite her ist alles in Ordnung. Er hätte ja auch irgendwie jetzt sagen können, also Moment, nein, nein, also das stimmt ja überhaupt gar nicht, dass ich, wie könnt ihr mich irgendwie verurteilen? Ich bin noch der Apostel, der, wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen durch mich zum Glauben gekommen sind? Also bei euch, die 20 Personen, die, hier in der Provinz Asien, habe ich die Gemeinden gegründet, die Leute sind zum Glauben gekommen, die habe ich gerettet, die habe ich getauft. Wollt ihr mal meinen ganzen Katalog irgendwie halt an Dingen sehen, die ich getan habe? Sagt er nicht. Er sagt nur, nein, ich war treu. Ich war treu in meinem Dienst. Nicht perfekt. Er sagt selber, dass er in aller Schwachheit bei den Korinthern war. Aber er hat treu seinen Dienst getan. Und das ist auch für uns so die Frage. Ich glaube auch so das Wichtigste. Sind wir treu in unserer Beziehung mit Gott? Bleiben wir an Gott dran? Wir brauchen Gott in unserem Umfeld, in unserer Familie, auf dem Arbeitsplatz, in all diesen Bereichen. Und wir sind Menschen, die Fehler machen. Das ist völlig normal. Aber die Frage ist, sind wir treu? Bleiben wir an Gott dran? Geben wir nicht auf? Und ich denke, das hat auch Paulus so bewegt, dass er sagt, also ich mache mein Ding. Ich pflanze und Gott schenkt das Wachstum. Aber ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich bin treu. Und ich denke, vielleicht hat er auch überlegt, wenn ich tatsächlich wirklich so einen groben Fehler begangen haben sollte, wird Gott es mir schon sagen. Und er sagt auch nicht, also pass mal auf, Korinther, ihr sagt das zwar so, aber ich denke halt, nein, ihr habt nicht recht. Er sagt, aber ich bin dadurch nicht gerechtfertigt. Der mich rechtfertigt, ist Gott. Er geht also nicht davon aus, also was ihr sagt, ist Quatsch und ich denke es so und damit hat sie die Sache erledigt. Ich habe recht. Er überlässt es Gott. Also ich meine, es gibt ja auch so das Gegenteil, dass man tatsächlich eben halt sich so falsch verhält und Leute weisen einen darauf hin. Und dann denkt man, ja, tatsächlich, also da tut mir leid. Da habe ich wirklich einen Fehler begangen. Und dann sollte ich einfach diesen Fehler auch bekennen und mich entschuldigen und es ist gut. Aber wenn ich in mir hineinschaue und ich merke, nein, das ist nicht so. Ich habe ein gesundes Urteilsvermögen und ich würde sagen, nein, es ist Quatsch, was die Korinther hier sagen. Nein, es ist Quatsch, was die anderen jetzt eher über mich sagen. Das stimmt nicht. Ist alles okay. Dann sollte ich es auch dabei belassen. Weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, doch ihr kennt es. Wir singen es ja ganz oft hier auch im Gottesdienst von Mike Müllerbauer, So ein Käse. Das geht so, da kommt jemand und sagt zu mir, das schaffst du doch niemals. Und außerdem siehst du ganz schön bescheuert aus. Ja, und dann kommt dieses, stopp, sage ich mir, das ist doch ganz schön Quatsch. Gott sieht das ganz anders. Solche Gedanken hören in Matsch, Flatsch, Platsch, Platsch und so weiter. Ich habe dieses Lied kennengelernt vor x Jahren, vor 10 Jahren, glaube ich, war das irgendwie auf einer Gemeindefreizeit hier in Dänemark, in Aggerhorn, oder wie sich das ausspricht, ziemlich weit oben im Norden von Dänemark. Und mich hat dieses Lied während der Freizeit so gepackt, ich fand das so cool. Dachte ich, ja, das brauche ich einfach jetzt. Und ich habe es dann irgendwie auf der Heimfahrt, wir sind mit mehreren Leuten irgendwie im Auto zurückgefahren, ich habe es auf der Heimfahrt dann die ganze Zeit immer so gesungen, so einen Käse, bis dann irgendwann Leute sagen, ja, jetzt haben wir es auch genug gehört. Also schön, schön, dass du das Lied so toll findest, Sven, aber jetzt lass mal gut sein. Okay. Aber ich denke, manchmal können wir gar nicht oft genug dieses Lied singen, wenn andere Leute irgendwie kommen und keine Ahnung, was sagen. So ein Käse lasse ich nicht in meinen Kopf rein. Also wir müssen uns nicht verurteilen lassen von anderen Personen, aber auch nicht von uns selber. Das ist ja so das Schöne, wenn man eine Predigt vorbereiten darf. Man muss sich ein bisschen mal länger und ausgiebiger mit einem Predigttext beschäftigen. Und das ist ja so ein bisschen versteckt hier in Vers 3b, wo Paulus sagt, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Also ich bin mir sicher, dass Paulus schon über sein Tun reflektiert hat. Er war nicht jemand, der irgendwo, er geht in einen Ort und dann predigt er das Evangelium und dann geht er halt wieder weg und ist ihm völlig egal, was denn irgendwie da passiert. Wir lesen, dass Paulus ständig im Gebet war für Gemeinden, für Mitarbeiter. Er hat sich ständig irgendwie Sorgen gemacht. Also er hat schon sein Tun reflektiert. Aber letztlich hat er sein Tun nicht beurteilt. Also wir können ja irgendwie halt so uns ständig selber beurteilen und beurteilen, dass wir halt schnell in eine Verurteilung hineinkommen, so wie es bei den Korinthern war, die irgendwie halt immer weiter und weiter irgendwie halt an Paulus so herumgemäkelt haben und gedacht haben, naja, was ist denn, der ist ja irgendwie so, der kommt hier irgendwie an, so in Schwachheit und kann nicht so richtig reden und vielleicht war er irgendwie halt auch krank und muss irgendwie halt selber irgendwie arbeiten, wird er überhaupt von der Gemeinde in Jerusalem unterstützt, ist das überhaupt irgendwie ein Christ, wer ist das überhaupt? Also man kann ja irgendwie halt irgendwann so, ne, auch selber in so ein Gedankenkarussell hineinkommen, sich selber ständig beurteilen, dass man dann in eine Verurteilung hineinkommt. Also es heißt ja, dass der Teufel der Ankläger ist, aber wenn ich auf mich schaue, wer Sven am meisten anklagt, dann ist das Sven. Also, ja, ich könnte jetzt irgendwie halt mich hier hinsetzen und könnte überlegen, was ich letzte Woche alles verkehrt gemacht habe und da meine Frau irgendwie falsch behandelt und mein Kind falsch erzogen und auf der Arbeit irgendwie nicht so gearbeitet, als würde ich für den Herrn arbeiten, so wie es im Kolosserbrief heißt, ne? Arbeitet so, als ob ihr für den Herrn arbeitet. Ja, da ja, habe ich die vollen 8 Stunden halt wirklich halt ausgenutzt oder habe ich zwischendurch mal irgendwie halt bei Amazon was für Weihnachten gekauft? Ach, mache ich natürlich nicht, aber so. Und dann könnte ich natürlich halt mich hinsetzen und dann wäre die Predigt vorbei, weil ich dann so ins Grübeln komme und denke, nein, also wirklich nicht. Und wenn ich an die Predigt von letzter Woche denke, von Sven Godau, der will es mir auch nicht zu leicht machen natürlich. Ich will nicht sagen, naja, ich verurteile mich nicht selber, ich bin halt eben so, wie ich bin. Und gut, ich weiß, dass ich Jesus brauche. Ich weiß, ich werde irgendwie nicht so, niemals irgendwie so sein, dass ich denke, ja, es ist okay, wie ich bin. Aber ich weiß aber auch, dass Jesus mir hilft. Und wenn mein Weg der Heiligung eben halt auch nicht jetzt der geradeste ist, also manche Menschen gehen ja irgendwie halt direkt auf Jesus zu und Sünde weg und hier und da und das kann mich irgendwie gar nicht anfechten, das ist alles okay und andere drehen halt irgendwie nochmal eine extra Runde und fallen um und stürzen und was weiß ich. Und das ist okay. Das ist okay. Aber wir sollten eben auch nicht liegen bleiben und uns selber verurteilen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Paulus schreibt, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Das letztlich, denke ich, gab auch Paulus einen Frieden über die Situation. Ich glaube, gerade so als jemand wie Paulus, der so viel Verantwortung hatte als geistlicher Leiter der Gemeinden, gegründet hatte, dem so viel Lasten auf seinen Schultern lag, denke ich, war das etwas, was ihm Frieden gab. Mich beurteilt letztlich der Herr. Ich habe das schon mal hier an der Stelle erwähnt. Ich war vor einigen Jahren noch als Krankenpfleger tätig in einem ambulanten Pflegedienst hier in Hamburg und hatte einen Patienten, zu dem ich nach Hause gefahren bin, der enorm schwierig war, dement und hat überhaupt nicht mitgemacht. Ich sollte ihn eigentlich abends soweit fertig machen für die Nacht und waschen und so weiter und hat nicht mitgemacht. Im Gegenteil, war eher aggressiv und die Ehefrau von ihm, war eine sehr misstrauische Person und hat irgendwie mir Geschichten erzählt, von wegen im Altenheim hätten sie ihn ja auch geschlagen und was weiß ich, und deswegen ist er jetzt zu Hause. Und also es war halt sehr schwierig. Und ich weiß noch, ich hatte ein paar Tage frei und dann wurde ich angerufen von der Pflegedienstleitung, ich sollte doch gerne mal ins Büro kommen, irgendwie zu einem Gespräch, und es wurde aber nicht gesagt, um was es ging. Und ich meine, na, ich habe eigentlich frei und ich weiß jetzt nicht genau, aber okay, wenn ich dabei sein soll, dann komme ich mal. Und dann kam ich da an und dann wurde mir dann wie in so einer Art Tribunal, da saßen dann 4, 5 Leute vom Pflegedienst irgendwie vor mir, und dann haben die halt gesagt, was ich alles getan hätte. Also was Schlimmeres kann man eigentlich gar nicht in der Pflege tun, nämlich jemanden zu schlagen. Das hat die Frau eben sozusagen halt dann mir vorgeworfen von dem Mann. Ich hätte ihren Mann geschlagen und ich hätte sie beklaut. Also gab es so Morphiumpflaster und die hätte ich dann irgendwie geklaut und auf dem Schwarzmarkt verkauft oder irgendwie so. Also es war so, naja. Und ich war erstmal total perplex und dachte, meine Güte, was, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ist ja unmöglich. Aber dann, während dieses Gesprächs, plötzlich kam ja diese Erkenntnis, es ist mir egal. Gott weiß, was passiert ist. Er weiß es. Und das reicht mir. Und darüber bekam ich tatsächlich Frieden. Und ich habe gemerkt, je mehr Frieden ich bekommen habe, umso fuchsiger wurden irgendwie halt die Leute da vom Pflegedienst, weil die wollten mich jetzt irgendwie rankriegen und sag doch mal, was wirklich war. Und ich hatte gedacht, das ist ja toll, Mensch, ich habe so einen Frieden. Super, Gott ist da, er weiß es und das reicht mir jetzt für diesen Moment. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wie gesagt, überlässt es Paulus Gott, ihn zu beurteilen und letztlich auch zu verurteilen. Meine Frage heute Morgen ist an euch, wie geht es euch damit? Das ist eine interessante Frage, die ja auch was über unsere Gottesbeziehung aussagt. Ist es dir eigentlich egal, weil du nicht an Gott glaubst und von daher auch nicht denkst, dass es irgendwie so etwas wie das jüngste Gericht gibt, wo du dann vor Gott stehst und er wird dich beurteilen oder vielleicht verurteilen? Bist du Christ und wenn du diese Verse liest, erfüllt dich das mit Unbehagen, die auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird? So alles, was man so getan hat, wenn man alleine ist in der Wohnung, keiner eigentlich zuschaut? Und wenn du so empfindest, warum ist das so? Wir feiern ja heute, und damit komme ich jetzt eben zum dritten Advent, wir feiern heute den dritten Advent und wir haben hier 3 Kerzen auf dem Adventskranz und diese angezündet und die 3 Lichter weisen uns auf Jesus hin. Wir kommen Jesus mal Stück für Stück näher. Nächste Woche werden wir dann die 4. Kerze anzünden und dann ist Weihnachten. Und die Bibel sagt, dass Jesus das Licht ist, was die Menschen erleuchten soll. Das Erste, was Gott tat am ersten Schöpfungstag war, er schuf Licht. Gott mag keine Dunkelheit, bei ihm ist Licht. Und als ich vor, keine Ahnung wann, 25 Jahren Christ wurde und Gott so mit seinem Licht sozusagen in meine Wohnung hineinkam, da empfand ich das noch so als irgendwie gnädig. Er hat nicht sofort irgendwie halt sein ganzes Licht bei mir angemacht und ich konnte irgendwie so alles sehen, was da an Gerümpel ist und Staub und Kram in meiner Lebenswohnung. Das war noch irgendwie so schön dämmerig. Aber ich merke, je länger ich Christ bin, umso stärker scheint auch das Licht in mir hinein und umso stärker sehe ich irgendwie auch halt so den Kram, der so in mir drin ist. Ich kann nichts mehr verbergen, aber ich persönlich empfinde das nicht als schlimm, sondern ich empfinde das als beruhigend. Es gibt zumindest diese eine Person, diesen einen Gott, der mich durch und durch kennt, bei dem ich mich nicht verstellen muss, wo ich nicht schauspielern kann, der mich tatsächlich durch und durch kennt. Und für mich ist das etwas, was mir Frieden bringt. Und natürlich weiß ich, wenn dem dann so ist und ich irgendwann hier die Erde verlasse und dann vor Gott stehe, vor dem heiligen Gott, ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe nichts vorzuweisen, außer dass ich sagen kann, Jesus Christus ist meine Rechtfertigung. Mehr kann ich nicht vorweisen. Und da mag es so sein, dass Gott tatsächlich ganz persönlich mich ansprechen wird und er wird Situationen vielleicht irgendwie in meinem Leben schildern, wo ich was Gutes getan habe und vielleicht was weniger Gutes getan habe und alles wird irgendwie offenbar werden. Meine ganzen Absichten, all das, was ich hier getan habe, wird offenbar werden. Aber ich glaube, und glaubt ihr das nicht auch, wenn ich vor Gott stehe, Gott, der Liebe ist, Gott, der mich von Beginn an der Welt geliebt hat, wenn ich vor dieser Person stehe, werde ich diese Worte hören vielleicht, aber werde ich nicht vor allen Dingen und in erster Linie einfach nur überwältigt sein von seiner Liebe zu mir? Ich denke, wir Christen brauchen uns also vor dem Gericht nicht zu fürchten. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem klar, was er angerichtet hat. Steht da nicht. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Ich habe da nochmal nachgeschaut, was loben heißt. Loben heißt loben. Tatsächlich. Loben oder Beifall klatschen oder Anerkennung zollen. Also tatsächlich werden wir vor Gott stehen und er wird nicht irgendwie wie Knecht Ruprecht die Rute rausholen. Er wird uns Lob zuteil werden. Uns loben. Amen. Ich möchte noch euch zum Abendmahl einladen. Wir haben ja hier jede Woche die Möglichkeit, das Abendmahl einzunehmen. Und das Abendmahl ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich glaube, dass ich selber nicht irgendeine Rechtfertigung habe, vor den heiligen Gott treten zu können, sondern allein durch das, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat. Er nahm meine Schuld auf sich, damit ich leben kann. Und das kann man durch das Abendmahl einfach neu für sich auch heute an diesem Sonntag, an diesem dritten Advent festmachen. Und wenn du heute vielleicht zum ersten Mal irgendwie so begriffen hast, dass du tatsächlich verloren bist ohne Gott, dass es irgendwann einen Tag gibt, wo du vor Gott stehst und überlegst, was habe ich vorzuweisen? Und wenn du sagst, ich glaube, ja, ich brauche Jesus Christus, nur durch ihn, er ist die Tür, die mich zum Vater führt. Wenn du das heute zum ersten Mal erfasst hast, dann komm nach vorne, nimm das Abendmahl. Wir haben auch während der Lobpreiszeit gleich hinten Menschen, die für dich beten. Oder geh nach hinten und bete mit ihnen und mach das fest im Glauben. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du auf die Welt gekommen bist. Und ich danke dir dafür, dass du auch erneut wiederkommen wirst. Wir lesen die Worte hier und auch an vielen anderen Stellen, wir lesen die Worte von einem Gericht. Und ich danke dir so unendlich, Gott, dass du ein gerechter Richter bist. Was auch immer dort passieren wird, wir wissen, es wird gerecht sein und es wird gut sein. Du bist ein Gott, der Liebe ist. Denn ich möchte, dass eine Person hier auf der Erde verloren geht, sondern dass alle dich kennenlernen. Lass uns das in dieser Adventszeit auch wieder so neu bedenken, dass wir nicht nur die Ankunft des Babys feiern, seinen Geburtstag, sondern lass uns auch daran denken, dass du wiederkommst, um dann die heimzuholen, die auf dich hier warten, wie es im Hebräerbrief heißt. Amen.